kann man nicht anders sagen, weil das ist einfach ein WTA-Finale unwürdig. Und das haben die Mädels nicht verdient. Ich würde gern mal sehen, was wäre los, wenn Djokovic da einläuft.
Ja.
Also, das kann man sich nicht vorstellen. Also, ich möchte auf dem gleichen Platz gerne sehen, Djokovic gegen Nadal. Oder Kyrgios. Ja, ich meine, da steht vielleicht das Stadion danach nicht mehr.
Crosscourt ist endlich zurück. Zugegeben, war doch eine längere Pause, was auch an meinem Urlaub lag, aber auch mein Co-Host Dennis Heinemann hatte zuletzt gut zu tun, wie er euch gleich erzählen wird. Wir haben jedenfalls ein bisschen was nachzuholen, wobei wir uns sportlich dann schon auf die vergangene Woche mit den WTA-Finals und dem Masters in Paris beschränken wollen. Aber es gab ja auch drumherum einiges, was los war. Dafür haben wir uns mit Sebastian Sachs auch einen echten Experten an die Seite geholt, der jetzt auch schon Annika Beck, Julia Görges, Belinda Bencic und zuletzt Emma Raducanu trainiert hat, ehe die sich operieren lassen musste. 2018 war er zudem sogar noch im Coaching-Team der ehemaligen Nummer 1 Viktoria Azarenka. Also der weiß wirklich, wovon er spricht. Aber bevor wir mit ihm diskutieren, will ich kurz Dennis begrüßen. Hallo Dennis, ich konnte jetzt nach meinem Urlaub ein wenig wieder reinkommen vor unserer Aufnahme. Bei dir war zuletzt aber auch noch einiges los, was es dann ein bisschen schwierig machte, allzu viel Tennis zu verfolgen. Erzähl mal.
Stefan, grüß dich. Schön, dass wir wieder da sind. Längere Pause, ja, stimmt. Ja, ein bisschen unglücklich vielleicht, weil jetzt geht's ja gleich auch um die WTA-Finals und genau davon konnte ich relativ wenig sehen. Es war ein sehr, sehr großes Tischtennis-Event in Deutschland. Tischtennis orientiert sich jetzt übrigens auch immer mehr am Tennis, also wie die ganze Tour so aufgebaut ist. Da ist Tennis so vielleicht auch ein bisschen als Vorbild zu sehen. Ganz interessant. Deswegen, wenn wir gleich ins Interview starten mit Sebastian Sachs, mit dem ich auch schon kommentieren konnte bei Eurosport, ist ein sehr, sehr fachlicher Blick von ihm. Es macht sehr viel Spaß, finde ich, sich mit ihm darüber auszutauschen. Wenn er erstmal so richtig ausholt, dann ist er manchmal schwer zu bremsen, aber vielleicht für euch ganz interessant und deswegen freue ich mich, dass wir euch jetzt hier mit ihm einen, glaube ich, ganz spannenden Interviewgast präsentieren können.
Erstmal hallo Sebastian, schön, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo Stefan und auch hallo Dennis, freut mich dabei sein zu können. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich einen Podcast mitmache auch.
Ja, hoffen wir, es macht dir Spaß. Es gab viel Ärger rund um die WTA-Finals, worauf wir später noch zu sprechen kommen und ja, worunter gefühlt auch ein wenig das Niveau gelitten hat, weil es gab schon viele einseitige Matches. Man sah auch, finde ich, recht früh, dass Świątek und Pegula mit den schwierigen Windbedingungen jetzt besser als andere zurechtkamen. Dennoch, nachdem Świątek ja im ersten Match mit Wondruszowa im ersten Satz Probleme hatte, sich an die Bedingungen gewöhnt hatte, war es danach ein Durchmarsch eigentlich, hat jetzt in den folgenden 9 Sätzen inklusive Finale gerade mal noch 14 Spiele abgegeben und auch insgesamt mit 20 Spielen einen Rekord aufgestellt. Das hatte zuletzt Serena Williams, hatte mal, glaube ich, 32 geschafft. Also es war schon sehr beeindruckend und ein echtes Ausrufezeichen von ihr. Hat jetzt auch die Nummer 1 zurückerobert. Und Dennis und ich hatten nach den US Open schon diskutiert, ob Świątek trotz des schwierigen Jahres immer noch ja die beste Spielerin der Welt ist oder ob jetzt eher 3-4 auf Augenhöhe sind. Wie siehst du das? In Cancun war sie ja schon jetzt noch in ihrer eigenen Liga unterwegs wieder.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt auf Cancun speziell sieht, da war sie schon mit Abstand in den Bedingungen mit allem die beste Spielerin. Das haben ja auch dann die Ergebnisse gezeigt. Also das Finale würde ich jetzt nicht überbewerten, das 6-1, 6-0. Ich glaube, das ist auch, dass die Pegula Leite da einen sehr gebrauchten Tag gehabt hat. Die Świątek auf der anderen Seite aber auch sehr gut gespielt hat. Interessanter wäre es gewesen, wenn, ich sag mal, die ganzen Rahmenbedingungen mehr eines WTA-Finals würdig gewesen wären. Also ich glaube, in der Regenzeit mit teilweise Orkan-Windbedingungen zu spielen auf einem Platz, der, ich sag mal, fragwürdig war, also definitiv nicht die Qualität hatte von dem normalen Masters- oder Grand-Slam-Turnier von einem Hartplatz, hat es jetzt für manche Spielerinnen dann auch nicht gerade einfacher gemacht. Deswegen dann grundsätzlich zu sagen, dass die Świątek jetzt allen weit voraus ist, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, auf Sand ist sie definitiv die mit Abstand beste Spielerin, gerade in Paris. Hat jetzt aber dann auch zweimal gegen Rybakina zum Beispiel verloren gehabt dieses Jahr. Also Rybakina mit ihrem Trainer auch gesprochen darüber, die ist sehr selbstbewusst, wenn es gegen Świątek geht. Auch von der Spielweise, also sie scheint auch wirklich verstanden zu haben, wie sie gegen sie spielen muss. da wird es dann interessant zu sein. Sabalenka hat sie dieses Jahr auch geschlagen. Die Swiatek im Finale in Madrid, auf der anderen Seite aber auch mehrfach gegen sie gewonnen. Also vielleicht kann man so insgesamt Swiatek vorne, aber ich sehe sie jetzt nicht komplett in ihrer eigenen Liga.
Ja, also sehe ich sehr ähnlich wie du. Ist für mich schon die beste, kompletteste Spielerin, aber jetzt eben ja, nicht mehr mit riesigem Abstand, wie es vielleicht noch vor einem Jahr gewirkt hat. Ich glaube schon, dass es ihr hilft, dass jetzt ein bisschen der immense Druck erstmal weg ist und die Erwartungen, alles gewinnen zu müssen, weil die Leute haben jetzt schon gesehen, okay, da gibt es auch noch andere, sie ist nicht unbesiegbar. Und sie wird jetzt nicht nach jeder Niederlage gefragt, okay, hey, bist du in der Krise oder was ist los? Wenn sie ihr Spiel zusammenkriegt wie zu 22, kleine Anpassungen vornimmt, glaube ich schon. Also wie du sagst, French Open führen nun mal nur über sie. Australian Open, ja. US Open ist dann spannend. Ich sehe sie minimal vorn, wenn sie es zusammenkriegt, aber das ist eng und das kommt dann darauf an. Ich habe nämlich das gleiche Matchup wie du im Kopf. Rybakina ist unangenehm für sie. Sie verliert dann ein bisschen die Kontrolle über das Match und so ein bisschen, da hat sie noch Probleme, wenn sie nicht selbst alles bestimmen kann, habe ich das Gefühl. Da bin ich gespannt, ob sie eine Lösung findet. Trotzdem Luxusprobleme, die ihre Finalgegnerin Jessica Pegula wohl gerne hätte. Für mich völlig zu Recht unter den Top 5 aufgrund ihrer Konstanz. Aber ich habe Mühe noch, sie als Slam-Siegerin zu sehen. Weil sie dort ja früher oder später schon meistens auf eine Topspielerin trifft, die gut drauf ist. Und dann fehlt ihr für mich so eine richtige Waffe. Wie siehst du das?
Ja und nein, also sie hat ja auch in Madrid zum Beispiel schon Masters gewonnen. Bei den Damen sehe ich das immer ein bisschen anders wie bei den Herren, weil was ist jetzt der große Unterschied zwischen dem großen Masters-Turnier und dem Grand Slam? Also die spielen auch nur die gleiche Anzahl von Gewinnsätze. Natürlich ist es ein bisschen größerer Druck nochmal, aber ihr Spiel ist jetzt, wenn man das Finale rausnimmt, eigentlich jetzt nicht so anfällig, dass sie jetzt dann auseinanderfliegt. Und wenn du dann Masters gewinnen kannst, solltest du theoretisch auch in der Lage sein, beiden Mädels in Grand Slam zu gewinnen. Dann kommt es darauf an, ist sie jetzt spielerisch so, dass sie eine Favoritin da ist zu gewinnen? Das glaube ich jetzt nicht, weil da sehe ich zu viele Schwachstellen. Also gerade wenn sie mit mehr Spin in ihre Rückhand höhere Bälle kriegt, hat sie jetzt nicht die beste Lösung darauf. Macht aber insgesamt sehr gut und sie ist so eine, die sich jedes Jahr immer ein bisschen weiter verbessert. Jetzt ist die Frage, kann sie das weitermachen, den nächsten Schritt machen? Dann das andere ist, bei den Damen hat sich jetzt eine gewisse Konstanz eingestellt, auch vorne. Also man hat jetzt öfter die gleichen auch spät in dem Turnier gesehen mit Sabalenka, Rybakina, Swiatek. Mal sehen, was Goff jetzt auch machen wird nächstes Jahr. Aber kann ja auch mal sein, was passiert, wenn die rausgehen aus dem Turnier. Also Vondrousova hat dieses Jahr einen Grand Slam gewonnen. Dann glaube ich, wenn Vondrousova bei allem Respekt Grand Slam gewinnt, hat natürlich Pegula auch die Chance, einen Grand Slam zu gewinnen. Ja, weil sie noch konstanter und schon länger vorne dabei ist. Aber ja, es wird sehen, Grand Slam Finale dann ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, das auch zu spielen, wenn man ganz nah dran ist, so einen Grand Slam mal zu gewinnen. Also das verändert auch nochmal viel dann im Kopf. Aber wird interessant zu sehen.
Jetzt haben wir über die Finalistinnen gesprochen, lass uns auch mal auf die Halbfinalistinnen gucken. Frage geht so ein bisschen an euch beide. Sebastian kann da gerne den Anfang machen. Also wir hatten ja Goff und Sabalenka da. Lass mal mit Coco Goff beginnen. Vielleicht die Frage an dich, wie du sie so siehst. Glaubst du, dass das eher so dieses ganze Jahr jetzt erst der Anfang gewesen ist? Ich meine, sie ist jung, sie ist 19. Wenn wir noch einmal durchgehen, Australian Open Achtelfinale gespielt in diesem Jahr, Roland Garros Viertelfinale, da ist sie ja dann auch schon mal weitergekommen. Wimbledon erste Runde raus, dann hat sie Cincinnati gewonnen und dann der Riesenerfolg bei den US Open. Wie siehst du Coco Gauff?
Also ich glaube, dass die Coco Gauff wirklich Fortschritte gemacht hat im letzten Drittel vom Jahr. Also in Paris habe ich ein paar Matches gesehen. Dennis, wenn ich mich erinnere, haben wir zusammen kommentiert, Andreeva gegen Gauff.
Ja, ja.
Wo die Andreeva sehr gut war, vor allem im ersten Satz. Da war in der Phase, war die Gauff nicht so stabil für mich. Sie hat es dann ins Viertelfinale geschafft, da ging Swiatek verloren, also da ging die gleiche, hat sie ja davor im Finale verloren. Da war wahrscheinlich Viertelfinale einfach das Beste, was sie erreichen konnte beim Turnier. Was sich wirklich verändert hat aus meiner Sicht, war, dann auf Rasen hat sie angefangen mit Pere Riba zu arbeiten. Und er hat es hingekriegt, die Vorhand zu stabilisieren. Also da hat sie merklich Verbesserungen gemacht. Das war Wimbledon dann noch nicht so weit. Eastbourne war, glaube ich, das erste offizielle Turnier, wo er da war. Er hat das auch bei der King Meng Sheng gut hinbekommen. Auch einen extremeren Vorhandgriff, dass sie gut Vorhand spielt. Das kann er. Also das ist spanische Schule. Da hat er den Schlägerkopf angefangen, dass sie so beschleunigt, dass der Ball mit höherem Spin mehr reingeht im Vergleich zu davor. Das war einfach davor, muss man sagen, hat sie gegen Topspielerinnen aus der ersten 20 eine ganz, ganz schlechte Bilanz gehabt. Also für ihre Rangliste viel zu viel verloren. Das ist besser geworden und das ist angefangen dann in Washington. Das ist dann normal. Die haben angefangen zu trainieren. Das hat sich verbessert. Washington gewonnen. Dann hat sie ja nochmal eins gewonnen. Ich glaube, Montreal war es dieses Jahr. Und dann US Open gewonnen. Und der größte Unterschied war, wenn es dann drauf ankam, ist die Vorhand reingegangen. So, jetzt hat Pereira aufgehört mit Coco Gauff. Mhm. Jetzt wird es interessant für mich zu sehen, hat sich das nachhaltig verbessert? Wie kann sie das weiterhalten oder nicht? Und wie wird das nächste Saison werden? Weil Rückhand kann sie, Aufschlag kann sie, sie kann gut verteidigen, sich bewegen. Sie kann mit dem linken Fuß in die Rückhand reinrutschen, wie sie das, außer Swiatek und ihr, kann das keine so gut verteidigen. Mhm. Also sie hat viel, aber Vorhand war immer die Schwachstelle. Vorhand fand ich jetzt auch noch nicht super, aber besser, stabiler. Wenn sie das halten kann, ist sie ganz vorne dabei. Wird das wieder schwächer, wird es, glaube ich, wieder so davor, dass gegen die absolute Weltspitze sie sich schwer tun wird.
Ja. Also das ist praktisch. Wenn wir Sebastian jetzt immer vor mir antworten lassen, dann muss ich gar nicht mehr viel sagen, weil ja, das ist wunderbar.
Deswegen ist er der Gast hier.
Ja, ja, nee, perfekt. Also ich habe eine Sache noch, die mentale Stärke finde ich mit 19 beeindruckend. Also sie gewinnt inzwischen immer mehr Matches, wo sie nicht ihr bestes Tennis abrufen kann, fand ich. Also teils bei den US Open, aber auch bei den WTA Finals. Sie hat schon unter den Bedingungen sehr gelitten und kam trotzdem ins Halbfinale. Also gegen Wondrushova hat sie 17 Doppelfehler geschlagen, schon Probleme mit Ballwurf und alles und hat sich trotzdem halt durchgekämpft. Das fand ich schon beeindruckend. Pegula war dann einfach zu gut für sie. Und genau, ob sie das Swiatek-Problem jetzt wirklich gelöst hat mit dem Einsieg in Cincinnati, würde ich auch noch abwarten. Sie hat ja 9 Zweisatzniederlagen sonst gegenüberstehen. Und das mit Pereira hat Sebastian schon perfekt gesagt. Das hatte ich mir auch notiert. Da bin ich gespannt, wie das jetzt weiterläuft. Aber ja, müssen wir jetzt mal abwarten. Kommen wir dann zur nicht mehr Nummer 1 Sabalenka. Ja, trotzdem ja ein überragendes Jahr, war bei allen Grand Slams und WTA-Final jetzt auch noch mindestens im Halbfinale. Es hatte zuletzt Justine Naar 2005 geschafft. Also dann weiß man schon mal, wie beeindruckend das ist, was sie da geschafft hat. Und ich weiß, ich suche jetzt ein bisschen das Haar in der Suppe, aber gefühlt war in dem Jahr für sie sogar noch mehr drin, weil sie lag French Open Halbfinale gegen Muchova 5-2 im dritten Satz vor und hatte Matchball. Wimbledon Halbfinale gegen Jabeur Satz vor und 4-2 im zweiten Satz. US Open Finale gegen Gauff einen Satz lang klar überlegen und dann im zweiten Satz direkt wieder Breakbälle gehabt. All diese Matches hat sie noch verloren. Und mir ist bewusst, dass es ja recht kritisch ist, beziehungsweise Sabalenka hat sich in vielen Bereichen auch verbessert, wird, finde ich, nicht mehr so schnell negativ wie früher, aber hat sie da so eine mentale Blockade, an der sie noch arbeiten muss, Sebastian, beziehungsweise wenn sie den Faden verliert und zu streuen anfängt, dann finde ich halt, dass sie ein großes Match ist, irgendwie das nicht mehr korrigieren kann und das dann nur noch mehr wird.
Ich glaube, man muss mal sehr individuell, also sehr im Detail gehen. Wenn ich jetzt die US Open Finale sehe gegen die Gauff, glaube ich, dass das ein bisschen die Atmosphäre auch war. Also ich würde sogar so weit gehen, wenn die nicht in Amerika im AVS spielen, sondern in Europa gewinnt Sabalenka. Weil sie die spielerisch klar bessere war. Also 6-2, das hat es gezeigt. Wenn sie so weiterspielt, dann ist normalerweise, sagen wir mal, zweiter Satz vielleicht auch enger, aber sie gewinnt das. Ich glaube nicht, dass es in 3 Sätze geht. Bei allem Respekt vor Gauff, da sehe ich Sabalenka vorne. Was ich jetzt auch, es hieß länger über Sabalenka, ja, sie schafft es nicht, bei den Grand Slams gut zu spielen. Mhm. Ja, dann war sie Halbfinale Wimbledon, Halbfinale US Open. Jetzt war dann der nächste Schritt, dieses Jahr Australien zu gewinnen. Ich glaube, das hat nochmal was umgestoßen bei ihr. Dann hat sie direkt Madrid gewonnen, war sie direkt in dem Weltfinale. Diese Konstanz kam dann dazu in ihrem Spiel. Was sie die Jahre davor hatte, war Probleme mit dem Aufschlag, gerade zweiter Aufschlag, viele Doppelfehler. Ja. Dann darf man auch nicht vergessen, dann gab es diese ganze Problematik um Ukraine, Weißrussland. Da habe ich auch mit ihrem Trainer, den ich lange kenne, Anton Dubrov, ein gutes Verhältnis zu ihm. Er hat mir dann ein bisschen erzählt, was es so insgesamt für die bedeutet hat. Also Sanenka wurde ja in Amerika jetzt, er auch, wie das mit seiner Frau war. Das ist auch eine schwierige Zeit für die gewesen auf der persönlichen Ebene. Dann sind sie da aber durchgegangen, auch zusammengewachsen, das ganze Team, die jetzt über mehrere Jahre zusammenarbeiten, und ging dann in die Richtung eben so weit ins Positive, dass sie angefangen hat, beim Grand Slams gut zu spielen und dann Australien zu gewinnen. Jetzt ist sie die Nummer 1 geworden, also den nächsten Schritt, war ein Match davon entfernt, mit dem Halbfinale gegen Swiatek Jahresend Nummer 1 zu sein. Da würde ich jetzt mal sagen, Swiatek hat es natürlich verdient, sie ist die Nummer 1 am Jahresende, hat auch am besten in allen Bedingungen gespielt. Ich hätte mir nur persönlich als Tennisfan gewünscht, dass sie das in Bedingungen spielen, die dem Match würdig gewesen wären. Ja, weil da wurde entschieden am Ende, dieses Match, wer ist Nummer 1 der Welt. Und da war halt die Bedingung mit dem Wind so, die Sabalenka da halt an dem Tag, das war halt schwierig. Ich glaube, wenn sie jetzt aber tatsächlich sich weiter so verbessert wie die letzten Jahre, ist sie für mich eine sehr große Anwärterin nächstes Jahr, dass sie Nummer 1 werden kann. Mhm. Also wieder werden kann, weiter Grand Slams gewinnen kann, aber und sehr wahrscheinlich auch wird. Ja, aber je öfter du in den Situationen bist, die durchlebt hast, so ein Grand Slam-Finale, auch US Open gegen Goff, hat sie in der Vergangenheit gelernt, hat jetzt auch viel durchgemacht, verschiedene Situationen, und es hat sie wirklich gestärkt auch.
Also dafür, dass du das erste Mal im Podcast zu Gast bist, finde ich das ganz hervorragend, muss ich sagen. Sehr gut. Sehr gute, interessante Antworten, gute Insights, gefällt mir sehr gut. Lass uns noch auf das restliche Finals-Feld so ein bisschen gucken. Du hast eingangs schon so ein bisschen was gesagt, also die Namen Rybakina, Jabeur, Vondrousova, Sakkari sind ja noch mit dabei gewesen. Irgendjemand für dich, der da positiv raussticht oder vielleicht auch auf der anderen Seite eher so ein bisschen Sorgen macht? Ich habe da direkt irgendwie so ein bisschen Ons Jabeur im Kopf mit den beiden Erfahrungen in Wimbledon. Was denkst du so darüber?
Ons ist die, verstehe ich mich sehr gut, auch mit ihrem Trainer Isam oder Freund Karim, wirklich alle drei super nett. Ja, der Ons würde ich wirklich wünschen, dass sie schafft, einen Grand Slam zu gewinnen. Bei der Ons ist nur so, sie spielt immer, um Geschichte zu schreiben. Also, es ist ja tatsächlich so, erste aus dem afrikanischen Raum WTA-Turnier gewonnen, erste aus dem afrikanischen Masters gewonnen, erste Grand Slam Halbfinale, Grand Slam Finals jetzt mehrfach, ja. Und da ist einfach diesen letzten Schritt, Grand Slam Finale zu gewinnen. Ich kann mich erinnern, Belinda hat gegen sie gespielt, damals Belinda Bencic, Charleston Finale beim Turnier. Und die Ons hat in Birmingham schon mal ein WTA gewonnen gehabt, ein 250er, bis dahin kein 500er gewonnen gehabt. Und da war sie im Finale dann nervös in gewissen Phasen. Ja, also da ist ihr Level ein bisschen nach unten, Belinda dann zugeschlagen, Belinda das Match gewonnen. Und dann hat sie in Madrid, haben sie wieder gegeneinander gespielt, Ons in drei Sätzen gewonnen und ein unglaubliches Match gespielt. Und ist dann auch durchgegangen, hat das Turnier gewonnen. Da ist sie in den entscheidenden Phasen offensiver geworden, wie sie es in Charleston gewesen ist, und hat da wirklich was verändert. Jetzt ist es eigentlich in ihrem Lauf, hat sie das dann immer verbessern können. Dann wäre jetzt dieses Jahr eigentlich die Chance gewesen, nach letztes Jahr Grand Slam Finale Wimbledon und US Open gegen Vondrousova in Wimbledon war die Chance. Und das wusste sie auch. Mhm. Also ganz sicher, und das tut ihr bestimmt richtig weh, dass sie da, also, weil, ja, also, Vondrousova war ein sehr gutes Match gespielt, sehr abgeklärt, so, davon muss man gucken, das dauert ein bisschen, muss sie verarbeiten, und dann wird sie wieder von vorne angreifen wollen. Ja. Sie hat jetzt auch noch ein paar Jahre Zeit, aber die Jüngste ist sie auch nicht mehr, deswegen würde ich mir wünschen, dass es vielleicht im nächsten Jahr soweit ist, weil sie kann auf allen Belegen gut spielen, und ich glaube, das macht auch wirklich Spaß zuzuschauen bei ihr, und wie gesagt, ich würde es mir auch wünschen, aber bei ihr ist halt dann vielleicht noch mal mehr Druck wie bei anderen, wenn ich jetzt mal mit Vondrousova vergleiche, natürlich möchte die einen Grand Slam gewinnen und über alles, aber da ist jetzt in Tschechien, natürlich sind alle davor, aber viele andere Tschechinnen haben auch schon Grand Slam gewonnen. Bei der Ons ist gefühlt, da steckt so viel dahinter. Ja, und das spürt sie auch. Das kann einen tragen, aber das möchte sie auch dann auch wirklich erfüllen und schaffen. Und das ist ein Wahnsinnsdruck.
Ja. Ja, ich ergänze dann mal noch kurz den Rest, beziehungsweise ja, auch nur kurz. Also bei Rybakina, glaube ich, hat es nur so gewirkt, dass die nach dieser Viruserkrankung bei den French Open so ein wenig aus der Bahn kam, weil sie davor echt, echt stark die ersten Monate gespielt hat. Aber ich glaube schon, dass die 2024 auch wieder im Grand Slam spielen wird. Dazu ist ihr Spiel zu gut. Genau. Ich würde noch eine nennen, die jetzt gar nicht dabei war, aber die für mich absolut zu den Top 8 gehört. Das ist Karolina Muchova. Hat wirklich ein sehr starkes Jahr gespielt. Ist echt schade, dass die immer so oft verletzt ist, weil für mich ist deren Spiel ähnlich attraktiv wie das von Jabeur. Ja, und Sakkari, ja, ich meine, abseits der Grand Slams war es ganz okay. Aber das letzte Mal, dass die weiter als Runde 3 bei den Grand Slams kam, war jetzt Australian Open 2022. Zuletzt dreimal in Folge in Runde 1 raus. Das ist halt zu wenig für eine Top-10-Spielerin. Da tue ich mich auch schwer, ehrlicherweise sie als Grand Slam-Siegerin zu sehen. Aber wer weiß, vielleicht geht mal ein Draw auf. Ich würde jetzt gern, weil Sebastian hat es ja schon ein paar Mal zu Recht angedeutet, zum Chaos kommen rund um die WTA-Finals. Ich versuche erstmal das Wichtigste zusammenzufassen. Ich weiß, der ein oder andere oder ihr auch wisst es vielleicht schon, aber ich versuche trotzdem mal für alle, die es nicht so verfolgt haben, das Wichtigste da zu erzählen. Also Shenzhen, was ja eigentlich Austragungsort bis 2028 sein sollte, fiel ja seit der Corona-Pandemie aus. Seitdem wird Jahr für Jahr Ersatz gesucht. Also es war auch dieses Jahr relativ früh klar, dass man wieder einen anderen Ort braucht. Es gab Gerüchte um Saudi-Arabien. Da gab es aber Proteste von ein paar aktiven wie auch ehemaligen Spielerinnen und so überstürzt war es der WTA dann wohl doch zu heiß. So blieben dann in der engeren Auswahl eigentlich Cancun und die beiden tschechischen Orte Ostrava und Prag. Gegen Tschechien sprach auf den ersten Blick mal nur, dass es schwierig gewesen wäre, zunächst dieses Jahr, Russinnen, Belarusinnen dürfen nicht rein. Also es wäre halt dann mit der Nummer 1 Arina Sabalenka ein bisschen doof gewesen. Aber das war laut den Tschechen gelöst. Sie haben das Okay der Politik bekommen. Und damit wäre für mich jetzt Ostrava oder Prag definitiv der bessere Austragungsort gewesen, weil die nötige Infrastruktur bereits haben. Eine Tschechin wäre dabei gewesen, mindestens eine gute Stimmung garantiert. Jetzt gibt es verschiedene Ansichten, wer das bessere finanzielle Angebot gemacht hat. Und es gibt ja Gerüchte und Aussagen wie vom Vize des kasachischen Tennisverbandes, dass die WTA aktuell jeden Cent braucht, was WTA-Boss Steve Simon aber schon dementierte. Was klar ist, ist die verschiedene Dauer der Angebote. Tschechien wollte halt 3 bis 4 Jahre, es sind auf jeden Fall über mehrere Jahre die Finals. Cancun war mit einem Jahr happy. Und viele glauben ja, dass ab 2024 die Finals in Saudi-Arabien stattfinden. So, dadurch wurde dann vor 6 Wochen etwa entschieden, lass die Finals in Cancun stattfinden. Gab nur ein Problem, stand nicht mal ein Stadion dort. So, und das war auch kurz vor Beginn der Finals noch nicht. Es wurde versucht zu tricksen. Die WTA postete 3 Tage vorher noch ein Bild, wo man nur eine Tribüne sah. Es war halt die einzige, die fertig war. Das Problem war nur, die Spielerinnen haben da nicht mitgemacht und die Wahrheit gepostet. Und die konnten noch einen Tag vorher nicht auf dem Hauptcourt trainieren, sondern auf Trainingsplätzen, weil der eigentliche Court nicht fertig war. Als er das war, wie Sebastian auch schon erwähnte, war es nicht gerade ein perfekter Court. Also da gab es wohl kleine Löcher, Bälle versprangen, wilder als auf Sandplätzen. Auch zu Beginn des Turniers konnte man das noch beobachten. Die Zuschauer, die da waren sicher enthusiastisch. Da kann man nichts sagen, aber es wären sicher noch mehr da gewesen, wenn man es vielleicht nicht in den Touristenort liegt nach der Touristensaison. Und die Bedingungen hat Sebastian auch schon erwähnt, sehr starker Wind, viel Regen. Man hat Spielerinnen auf der Bank frieren sehen. Coco Gauff hat sich an ihren Schirm geklammert, das hinge ihr Leben davon ab. Also ich meine, einmal googeln hätte gereicht, um zu wissen, Hurricane-Saison in Cancun kann bis Ende November gehen, vielleicht doch lieber ein anderer Ort. Es gab dann auch noch einen offenen Brief von 30 Spielerinnen, wo unter anderem Sabalenka, Rybakina, Jabeur und Vondrousova unterschrieben haben, die eben bessere Turniere, Bezahlung, Bedingungen fordern. Man muss wohl auch dazu sagen, könnte auch eine Art Machtkampf mit der von Djokovic mitbegründeten Spielerorganisation PTPA dahinter stecken, weil ein Mitglied derer soll ja dann fest im Spielerrat sitzen. Świątek hat zum Beispiel einen eigenen Brief verfasst. So, all das mal vorab. Es führt jetzt auch zu weit, aber Fakt ist, das größte Turnier der WTA, weil Grand Slams werden ja von der ITF ausgerichtet, war ein einziges Desaster. Planung katastrophal, alles andere als Werbung für das Damen-Tennis. Und es wirkt, als wäre die Aufgabe gewesen, möglichst viel mit einem Turnier kaputt zu machen. Sebastian, du bist ja noch viel näher dran. Was ist dein Stand? Was sagst du zu all dem?
Also, es ist die Frage, wo man anfangen. Ja. Also, das ist ein Thema, das geht sehr weit. Also, das Einfachste zu sagen, das WTA-Finale von der Organisation. Muss man aufteilen. Einmal die Leute in Mexiko, da kommt das WTA-Tennis sehr gut an. Also die Turniere in Guadalajara, das eine Jahresendfinale in Guadalajara, da haben alle von geschwärmt. Ja. Muss man auch echt erinnern. Da gibt es ja Monterrey, Merida, mehrere Turniere. Also Mexiko grundsätzlich ist okay. So. Wenn danach aber Fed Cup in Europa ist, ist es fragwürdig. Dann legst du es in den Ort, wo du schon die Wetterbedingungen erwähnt hast, ist natürlich Schwachsinn. Also wie kann man da sitzen und meinen, das ist eine gute Idee? Da kannst du ja nicht sagen, oh, hoffentlich regnet es nicht. Ne? Also das, so naiv kann man ja nicht sein. Und dann, das ist natürlich dann ein Türöffner, wenn dann wenigstens ein Stadion steht, so auch nicht. Dann wird da der Belag verlegt, im Hotel wird der Platz nur gestrichen. Ja, ich habe dann mit denen gesprochen dort. Ja, und dann geht es um so viel, um Geld, da geht es um Sponsoren, um alles, Jahresend Nummer 1. Das ist alles auf dem Spiel und du hast Bedingungen, die schlechter sind wie bei manchen 15ern. So, das kannst du nicht haben. Und ich glaube, da haben sich jetzt also viele sehr hochrangig, wenn ich gehöre, was Martina Navratilova gesagt hat. Ja, und dann gibt es ja verschiedene Punkte bei der WTA. Ich glaube, Steve Simon wird nicht mehr so lange da sein. Mhm. Ja, und wenn das in einem anderen Wirtschaftsunternehmen passieren würde, glaube ich, ist auch zu Recht. Kann man nicht anders sagen, weil das ist einfach im WTA-Finale unwürdig. Und das haben die Mädels nicht verdient. Ich würde gern mal sehen, was wäre los, wenn Djokovic da einläuft.
Ja.
Ja, also, das kann man sich nicht vorstellen. Also, ich möchte auf dem gleichen Platz gerne sehen Djokovic gegen Nadal. Ja. So. Oder Kyrgios. Ja, ich meine, da steht vielleicht das Stadion danach nicht mehr.
Ja, der würde ja gar nicht kommen.
Ja, aber das sind ja Sachen, ne? Das muss man doch, die Bedingungen müssen geschaffen werden. Ja. Dann mit ganzen Saudi-Arabien oder wie weit, weiß ich nicht. Ja, da muss man sehen, wie sich das entwickelt. Aber man muss es einfach als Organisation in der Lage zu sein, Rahmenbedingungen für das wichtigste Turnier im Jahr zu schaffen. So, Punkt aus. Und wenn man das nicht schafft, muss man Änderungen vornehmen.
Ja. Am Ende ist es ja das in Anführungszeichen unwichtigste Problem, aber ich fand es ja fast so symptomatisch, dass sie selbst bei den Spielerinnen beim Presscoach ständig was anders gesagt haben und am Ende hast du dann das Bild, das um die Welt geht, 7 in Weiß, Świątek in Rot. Wie gesagt, ja. ist egal, aber es war auch schon Indiz, wenn sie nicht mal das auf die Reihe kriegen.
Ja, ich meine, das, wie du gesagt hast, ist einfach so ein Symbol dann, dass auch nicht funktioniert. Ich glaube dann, diese Spielergewerkschaft, was du angesprochen hast, das ist wirklich ein Thema im Tennis, wenn man das vergleicht mit anderen Sportarten, weil es gibt dieses Player Board, wo 5 Spielerinnen drin sitzen, aber es vertritt in den ganzen Verhandlungen niemand zu 100% nur die Interessen der Spieler. Also du hast die WTA als Organisation, die verhandeln dann mit Turnieren, da geht es um Lizenzen, wie sind die Preisgelder und so weiter. Da wird wenig öffentlich gemacht. Das ist ja auch, was bei der ATP gefordert wird, ist mehr transparent. Und dann brauchst du eine Partei, die für die Spieler verhandelt. Das kann nicht die WTA sein. Die WTA hat die Eigeninteressen. Ja. Das ist auch bei der NBA, NHL, Baseball und so weiter. Alle haben eine Spielergewerkschaft. Das gibt es im Tennis aktuell eben noch nicht. Das halte ich für wichtig, dass es die gibt, dass eben die Interessen der Spieler vertreten werden in einer Stimme, weil sonst haben die Spieler keine Macht. Also das sind alles Independent Contractor, also da kann man sehr detailliert gehen, kriegst aber Vorgaben gesetzt. Also wenn ich das jetzt sonst höre, also vergleiche mit anderen Bereichen als Independent Contractor, also da könnt ihr mir nur begrenzt Vorgaben machen. Da geht es ja auch um Schaukämpfe. Ich darf keinen Schaukampf spielen, wenn ich erste 50 bin, sonst muss ich eine Strafe zahlen. So, ATP ist da ein bisschen offener. Dann kann ich mich teilweise vor Australien, gibt es Koyong, wo Alcaraz zum Beispiel ein Match spielt, um sich bestmöglich auf Australian Open vorzubereiten. So, Rybakina dürfte nicht spielen, sonst müsste sie eine Strafe zahlen. So, da geht es ja gar nicht um Geld verdienen, sondern bestmöglich vorbereiten. So, da gibt es viele Auflagen. Also das ist ein sehr großes Thema, wo man, glaube ich, verbessern kann. Und da halte ich es wichtig, dass es eben eine Spielergewerkschaft gibt, ob das die PTPA ist oder was anderes, ja, wird sich dann herauskristallisieren. Aber das halte ich heutzutage gang und gäbe, wenn ich es mit anderen Sportorganisationen vergleiche.
Ja. Was du auch schon angesprochen hast, weswegen ich die Entscheidung für Cancun ja auch so seltsam fand, ist das mit dem Billie Jean King Cup, also ja, die frühere Finalrunde des früheren Fed Cups im Prinzip, dass der jetzt in Sevilla stattfindet. Durchs Wetter wurden die jetzt auch erst am Montagabend fertig. Aber auch davor war ja schon klar, dass bis auf Rybakina alle Topstars abgesagt haben, weil es mit der Reiserei halt kaum möglich ist. Betrifft jetzt auch Doppelspielerinnen, zum Beispiel bei uns jetzt Laura Siegemund, die hat ja Tennisgeschichte geschrieben für Deutschland als erste Deutsche mit ihrer Partnerin Vera Swan Areva das Doppel bei den Finals gewonnen, also starke Leistung. Aber als Belohnung durfte sie jetzt nicht lang feiern, sondern musste direkt in den Flieger, um halt bereits am Donnerstag wohl trotz Jetlags wieder für Deutschland zu spielen. Und da hatten wir jetzt noch Glück mit dem Spielplan. Also Australiens Ellen Paris, die ebenfalls im Finale stand, die hat gefragt, ob ihr jemanden einen Privatjet spendieren kann, damit sie es noch bis Dienstagvormittag schafft. Also die hat jetzt Australien auch gefehlt im ersten Match. Also ich weiß, WTA und ITF sind sich nicht immer super grün, aber es kann doch nicht ernsthaft sein, dass man das nicht besser organisiert oder abgestimmt kriegt. Also Sebastian, was du dazu meinst, und kann man so auch mit so einem Reisestress mit Jetlag, wie Siegemund ihn hatte, jetzt wirklich einen Tag, zwei Tage später schon wieder Topleistungen bringen?
Also wenn es jemand kann, dann die Laura, weil ich kann mich erinnern, sie hat bei dem einen Masters, was in der Welt, glaube ich, gewonnen, ist dann durch die Nacht geflogen, also Red Eye Flight, angekommen und hat Quali-Match, also dann Einzel-Quali, Doppel gewonnen, ja. Einzel-Quali-Match gespielt und gewonnen. Ich weiß nicht, ob sie Doppel in den Welt gewonnen hat, jedenfalls war sie Finale. Mhm. Also wenn es jemand kann, dann sie. Natürlich ist es logistisch sehr fragwürdig. Also Billie Jean King Cup ist ja auch ein wichtiges Event. Ja. Dann kannst du nicht Mexiko und dann Sevilla. Also das ist zu weit auseinander. Dann hast du die Problematik mit Regen noch dazu, dass das Montagsfinale gespielt wird. Das ist halt dann, wie es kommt. Dann kommt alles zusammen. Und dann kann man aus deutscher Sicht froh sein, dass sie erst am Donnerstag spielen. Ja, Australien hat dann noch mehr Pech, dann ist sie nicht dabei, aber deswegen spielt Swiatek nicht mit. Deswegen spielen die anderen nicht mit, weil das geht ja dann auch Richtung Verletzungsrisiko. Ja. So, also das muss man ja auch bedenken bei der ganzen Sache. Das eine ist die Leistung oder du verletzt dich. Jetzt musst du aus Swiateks Sicht sehen, was ist, sie macht es, fliegt, will für ihr Land spielen und dann verletzt sie sich wirklich schlimm. Also da kann ja alles passieren und dann fällst du ewig aus. Und diese ganze Kombination, ja, da kommen wir wieder auf das andere Thema zurück. Das muss besser organisiert werden. Dann wäre Prag. Also ich glaube, Prag, Sevilla kriegst du hin. Ja, das ist dann noch zweimal Halle. Bedingungen und so weiter. Wäre mit Sicherheit klüger gewesen. Da fehlt halt so ein bisschen ein Gesamtkonzept, wo man verbessern sollte. Es spricht ja auch nichts dagegen, grundsätzlich in Mexiko das auszutragen, dann sollte man von der ITF nur auch so weit planen, dann kann man ja auch in Mexiko oder den USA oder Kanada Billie Jean King Cup Finals spielen. Ja.
Aber bevor wir uns jetzt hier so ein bisschen im Kreis drehen, hast du selbst schon gerade gesagt, dann kommen wir wieder zu dem anderen Thema zurück und so, und ja, die Bedingungen sind einfach alles andere als gut, aber lass uns ein bisschen sportlich gucken. Mal so die Frage generell, was sagst du zur Entwicklung der deutschen Damen? Vielleicht vor allen Dingen von Jule Niemeyer und Eva Lüss. Jule Niemeyer, 24 Jahre mittlerweile, Eva Lüss 21, sind in der Weltrangliste wieder ein bisschen zurückgerutscht, beziehungsweise standen schon einen Tick höher. Niemeyer ist gerade auf 162, Eva Lüss auf 130. Gerade bei Niemeyer ist da ja auch ein bisschen was passiert, mit dem Coachwechsel im Hintergrund. Also vielleicht kannst du zu den beiden ein bisschen was sagen und dann vielleicht auch noch zum Billie Jean King Cup, was da vielleicht gehen kann. Ist ja nicht ganz so leicht in Sevilla gegen Frankreich und Italien.
Ich schiebe das immer direkt weiter an Stefan. Ich glaub, Stefan ist immer an der Zeit, dass er zuerst antwortet und dann tue ich ergänzen.
Okay, oh, das ist jetzt Druck. Also erstmal aus deutscher Sicht ist das ganze Chaos der WTA ja auch nicht so gut, weil Siegemund verspätet anreist, aber positiv ist, dass ja einige Nationen schon geschwächt sind, um jetzt erstmal auf die Chancen von uns einzugehen. Also USA mit Pegula und Goff wären, glaube ich, für unser Team kaum schlagbar, wenn wir da später auf sie getroffen wären. Unsere Gruppe ist mit Italien und Frankreich jetzt nicht so brutal wie die Todesgruppe USA, Schweiz und Tschechien. Das ist schon eine heftige Gruppe, aber trotzdem sind wir erstmal Außenseiter. Frankreich hat Garcia, auch wenn die jetzt nicht in Topform ist. Italien hat jetzt mit Paolini, Trevisan, Bronzetti auch einige Spielerinnen, die, glaube ich, sehr unangenehm zu spielen sind. Und ja, mit Blick auf die Form von Maria, Friedsam, Lüss und Niemeyer tue ich mich jetzt schwer, uns da ehrlicherweise sehr weit kommen zu sehen. Gleichzeitig stimmt bei uns natürlich der doofe Spruch, das Team ist der Star. Die haben, glaube ich, schon einen guten Zusammenhalt und wachsen da auch, wie wir schon gesehen haben, öfter mal über sich hinaus. Also ich sehe uns da nicht chancenlos. Aber wenn du mich nach Titelfavoriten fragst, würde ich es eher aus der Todesgruppe sehen. Gut, Schweiz fehlt jetzt Belinda Bencic, die ja schwanger ist, dein Ex-Schützling. Also Glückwunsch an der Stelle an sie. Und Kasachstan mit Putintseva und Rybakina kann auch gefährlich werden, wenn Rybakina sich vom Jetlag erholt hat. Bei uns finde ich es ein bisschen schade noch, dass Tamara Korpatsch fehlt, weil die zuletzt echt gut in Form war und in Rumänien ja auch ihren ersten Titel auf der WTA-Tour holte. Die Nominierung war da allerdings schon raus. So viel mal dazu. Ich meine, zu Niemeyer und Lüss, wir haben ja schon öfter dieses Jahr drüber gesprochen. Also bei Niemeyer ist es ein schwieriges Jahr. Waren vielleicht auch die gestiegenen Erwartungen. Jetzt war, da gab es auch die Trennung von Kaas. Wie gesagt, da geht es einfach nächstes Jahr neu anzugreifen. Dieses Jahr war sicher nicht gut. Lüss hatte leider mit immer wieder Verletzungen zu kämpfen. Da wollte ich gleich auch mit den Bällen Sebastian fragen, wenn er dann ergänzt hat, was ich vergessen habe. aber ja, nö, Eva Lüss, wie gesagt, muss man abwarten. Ich finde, dass sie zuletzt aufsteigende Form gezeigt hat, aber leider plagt die sich immer wieder mit kleineren Verletzungen rum.
Stefan, ja. Druck standgehalten, sehr gut gemacht. Jetzt kann Sebastian noch ergänzen.
Ja, also erstmal zum Fed Cup, glaube ich, es kommt ein bisschen auch darauf an, wie die Bedingungen dort sind. Das weiß ich jetzt nicht, wie schnell ist der Belag und so weiter. Ich glaube, dass wir wirklich, wenn die Laura da ist, ein sehr starkes Doppel haben.
Ja.
Ich glaube, ein Doppel können wir eigentlich gegen alle gewinnen. Und dann brauchen wir noch eins von zwei Einzel. So, also, und dann ist immer viel möglich. Das ist dann, Fed Cup ist immer was, was Level zueinander bringt. Also ich finde, Fed Cup und Wind sind die zwei größten Faktoren, die Level, wo die größten Überraschungen passieren können. Dann ist so eine Sache Teamgeist, was eine große Rolle spielt. Das, glaube ich, haben die Mädels, dass sie wirklich gutes Team sind. Und dann sind sie Tagesform. Also wer fühlt sich jetzt am besten? Wer das genau in dieser Woche ist vor Ort, da ist ja auch ein Rainer Schüttler, ein sehr erfahrener Mann dabei, der das Ganze als Teamchef macht, würde dann entscheiden und auch matchupsweise gucken. Ich glaube, in der Gruppe ist da auf jeden Fall was möglich. Ja, ich glaube, auch wenn wir das richtige Matchup gegen die Garcia, je nach Belag, ja, wie das dort ist, haben wir ja sehr unterschiedliche Spielerinnen. Also das muss man auch sehen. Das ist ja ein Vorteil. Also wir haben welche, die Eva Lüss nah an der Grundlinie, viel Druck, dann Tatjana Maria mit Slice, alles durcheinander. Dann Jule Niemeyer hat mehr Power. Und da müssen wir halt gucken, dass wir gute Matchups finden und dann muss man sehen, was da passieren kann in der Woche. Titelfavorit muss man auch nicht nennen. Natürlich sind wir es nicht. So, also ist es immer nicht, aber hat ja nichts zu bedeuten, das kann ja auch mal so eine eigene Dynamik annehmen, das Ganze innerhalb von so einem Turnierverlauf. Wenn wir dann ein bisschen detaillierter gucken, Jule Niemeyer ist, glaube ich, so ein Jahr, wo man einfach sagen muss, habe ich hoffentlich viel draus gelernt, munter putzen und weitermachen. So, da wird sie ihre eigenen Analysen, werden sie gemacht haben, wird sie auch wissen, woran sie arbeiten möchte. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es nächstes Jahr besser wird. Ich glaube auch, was ihr gesagt, der Druck, Erwartungen sind gestiegen. Sie war Wimbledon im Viertelfinale, US Open letzte 16. Ja, da muss man auch sagen, zwei sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt. Wäre höher in der Rangliste gewesen, wenn Wimbledon Punkte gegeben hätte, aber hat es halt nicht. Und dann verlierst halt Matches. Anfang vom Jahr habe ich mir angeschaut, gegen viele Topspielerinnen verloren. Das passiert. Also da hat es vielleicht gar nicht schlecht gespielt, aber das ganz hohe Level ging es, Swiatek gespielt, Rybakina und so weiter. Da kannst du auch verlieren. Ja, erste Runde Australien war, glaube ich, Swiatek. Und dann ist es schwierig, weniger Selbstvertrauen und dann läuft es halt so vor sich hin. Und glaube ich, nächstes Jahr hat sie auf der anderen Seite nichts zu verteidigen, kann frei aufspielen und dann kann es wieder genauso ins Positive übergehen. Ich glaube, Eva war jetzt auch gut, dass sie in Cluj auch, glaube ich, Halbfinale war sie, gegen Tamara Korpatsch dann verloren hat. Da hat sie so die Wende geschafft, so um das Turnier in Hamburg rum. Da hat sie aus meiner Sicht angefangen, besser zu spielen. auch wieder offensiver und mutiger, ist natürlich immer wichtig, gesund zu bleiben. Das ist so ein Thema bei ihr. Da ist sie auch, arbeitet sie dran, dass sie alles macht. Also kann man ihr keinen Vorwurf machen. Wenn sie gesund bleibt, wird sie sich stetig weiter verbessern, bin ich überzeugt. Also er hat auch damals mit der Emma in Australien zusammen trainiert mal, auch mal gesehen, wie sie dann gegen höhere Spielerinnen spielt, und das macht sie wirklich ordentlich von der Grundlinie. Also muss man sagen, da bin ich eigentlich bei ihr recht positiv. Wie sich das dann insgesamt entwickelt bei ihr, muss man immer abwarten. Also würde ich sagen, in Ruhe arbeiten, Schritt für Schritt verbessern. Man sollte jetzt nicht erwarten, dass sie nächstes Jahr einen Riesensprung direkt machen muss. Lieber langsam und stetig verbessern und dann mal sehen, wo die Reise so hingehen kann.
Ja, ganz kurz ist mir noch eingefallen, Garcia gegen Maria gab es ja auch in Stuttgart. Das war ja auch Indoor, klar, ist ein Sandplatz, wobei der Sandplatz schon ja, fast ein Hartplatz ist, würde ich sagen. Da gab es auch das Duell und da hat Maria Garcia auch schon richtige Probleme gehabt. Ich sehe uns da auch nicht chancenlos, weil Garcia hat da schon gesagt, dass sie das Matchup nicht wirklich mag, wenn es dazu kommt, mal sehen. Zu Eva Lys ganz kurz noch. Also sie hat sich ja zuletzt auch mal darüber beschwert, dass jetzt ständig mit komplett anderen Bällen gespielt wird. Da auch ihr Schulterprobleme, glaube ich, hatte, musste sogar aufgeben. Und die ist auch nicht die Einzige, die das sagt. Also bei den Herren gibt es auch einige. Tsitsipas hat sich schon öfter darüber beschwert, dass diese ständig wechselnden Bälle Verletzungen hervorrufen würden, speziell auf Hartplätzen. Sebastian, du bist jetzt deutlich näher dran auch an den Spieler und Spielerinnen als wir. Wie groß ist denn das Problem? Hast du da auch schon Erlebnisse? Und lässt sich dieses Problem einfach lösen? Weil die Turniere natürlich auch mit diesem Verkauf des Turnierballs Geld verdienen.
Es gibt ja einmal die kommerzielle Seite. Ja. Da haben jetzt die Spieler wenig Berührungspunkte. Ja. Also den Spieler interessiert es nicht, wie viel Geld das Turnier jetzt wegen den Bällen macht. So, wir haben dann so inzwischen mit einem Fitnesstrainer habe ich ein paar Witze gemacht, dass sie doch inzwischen mittlerweile in Zukunft sollen sie den Dr. Verstrecken, ist ein sehr guter Handgelenksarzt aus Belgien, sollen sie doch einladen zu den Turnieren, dass er direkt vor Ort ist. Dass es gewisse Sachen einfacher machen könnte. Okay. Dann ist aber so, ne, US Open war der Ball leichter, haben sich manche darüber beschwert, der ist zu leicht. Jetzt spielen die Damen dieses Jahr mit dem schwereren Ball. Da war dann, also ich weiß jetzt nicht, wer, will jetzt nicht die Namen nennen, die das da gepusht haben, ja, dass ihnen der Ball zu leicht war. Da kannst du auf der einen Seite nicht sagen, ja, die Bälle sind zu leicht, dann kriegen wir einen schwereren Ball, aber jetzt kriege ich Armschmerzen. So, wo ist die Balance? Ich glaube, ein Ball fürs ganze Jahr ist nicht realistisch, weil du hast unterschiedliche Bedingungen. Also ja, Belagsbedingungen, und dann hast du ja auch mit Höhenunterschiede. Mhm. Also wenn ich in Guadalajara spiele, oben Altitude, und dann die Woche drauf in Rom, ja, so Sea Level, muss ja Unterschiede haben. Das muss nur Sinn machen. Also aber jetzt in der Halle, was ich gesehen habe, bei den Herren, Wawrinka ein Bild gepostet, vier Turniere in der Halle, viermal ein anderer Ball, alles in Europa. Ja. Das muss man hinterfragen. Ja. Also da kann ich absolut nachvollziehen. Ja, das muss man hinterfragen. Dann muss man auch gucken, macht der schwere Ball auf Bedingungen, die generell langsamer sind, Sinn? Oder können wir da einfacher? Ich glaube, da muss man wirklich vielleicht eine Taskforce oder sowas mal machen, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen, weil das ist Gesundheitsspieler. Und am Ende wollen wir die besten Spieler sehen. Und dass sie auch gesund sind. Ansonsten gibt es ja viele dieses Jahr, auch ein Sebastian Korda, Handgelenksprobleme, dann Bonzi, Handgelenk. Also die Liste ist lang, Emma Raducanu, beide Handgelenke operiert worden. Hat ja jetzt aber andere Gründe wie die Bälle, aber ich weiß auch, Belinda in der Vergangenheit auch Handgelenksprobleme gehabt, auch operiert worden. Das ist ein sensibles Thema, Bälle. Und da, das würde sich wirklich lohnen, sehr detailliert damit zu beschäftigen, um das zu lösen. Aber es ist keine einfache Lösung. Auch die kommerzielle Seite ist natürlich da, weil dann ist ja auch die Preisgelder. Ja. Muss man gut kommunizieren zwischen Turnieren, Organisationen, Spieler, und dann vielleicht gibt es dann auch Eingeständnisse. Könnte ja sein von Spielerseite, die sagen, okay, pass mal auf, für uns ist okay, weniger Preisgeld, aber helft uns mit den Bällen. Ja, das Turnier nimmt weniger ein. Aber da muss eine Kommunikation halt auch stattfinden.
Ja, Also eine letzte Sache haben wir noch, die, glaube ich, auch zu lösen ist, aber die auch für Wirbel gesorgt hat zuletzt, das ATP Masters in Paris-Bercy. Dort dachte man, es wäre klug, 6 Matches ab 11 Uhr auf einen Court zu legen. Und um ganz sicherzustellen, dass keiner vor Mitternacht rauskommt, waren 2 davon noch als Night Session anberaumt. Macht natürlich finanziell für sie einen Unterschied, weil sie dann 2 verschiedene Tickets verkaufen können. Oft auch zum identischen Preis wie ohne Night Session. Aber gut, das ist ein anderes Kapitel. Problem ist nur, du musst nach der D-Session natürlich den Saal einmal komplett leeren, dann die Leute mit der Night Session wieder reinlassen und checken und alles. Und das dauert dann oft auch nochmal 30, 45 Minuten. Und wenn dann ein Yannick Sinner nach Mitternacht sein Match beginnen muss und bis 2:45 nachts spielt, bis er ins Bett kam, ist wahrscheinlich 5 Uhr, ich weiß nicht, und dann am nächsten Tag aus dem Turnier rauszieht, weil er körperlich nicht ready ist, dann ist es halt nicht nur Pech mit den vielen langen Matches, weil das, also im Vorjahr ist exakt das Gleiche passiert. Dann hat Mute gegen Norrie, ist auch bis 3 Uhr nachts gegangen. Dann kann mir das Turnier nicht sagen, ja gut, die Matches waren halt lang, das war Pech. Also ich kann auch 2-mal ins Feuer langen und beim 2. Mal ein anderes Ergebnis warten, aber das wird halt selten passieren. Ich meine, die spielen auch in der Halle, es ist kein Wetter. Also müssen sich die Tennisspieler da einfach noch entschiedener zur Wehr setzen. Also Sinners Rückzug fand ich einen Anfang. Ich wünschte mir Alcaraz oder am besten mal Djokovic, weil der am meisten Druck erzeugen würde, glaube ich, dass der mal da rauszieht. Aber andererseits geben sie Djokovic wahrscheinlich gar nicht so eine Ansetzung. Das trauen sie sich nicht. Trotzdem, es kann doch nicht sein, dass Tennis der einzige Sport weltweit ist, wo es normal ist, dass nach Mitternacht die Leute noch stundenlang Höchstleistungen liefern müssen. Und hier wäre es doch auch zu lösen, indem du zum Beispiel, sie haben ja einen Court 1, dann lässt du halt da ein Match mehr ansetzen. Da waren, glaube ich, 2 oder so. Also, wie seht ihr das? Was wäre euer Lösungsansatz?
Das ist beim Tennis wirklich interessant. Also, ich habe in Miami war ich mit einem Basketballspieler essen. Also, ein sehr guter Basketballspieler aus der NBA. Der hat gefragt, wann denn die Spielerin spielt. Dann habe ich gesagt, ja, erstmal entweder an dem, also Dienstag oder Mittwoch. Und dann habe ich gesagt, wann an dem Tag, wissen wir erst Tag davor. Und er so, wie kann das sein, dass ihr das nicht wisst, wann? Da habe ich gesagt, ja, ich sage, es ist nicht Basketball. Also der weiß, der spielt in einer Woche um die Uhrzeit. So, da ist Tennis halt einzigartig. Dann natürlich muss man gucken, dass es in dem Rahmen bleibt. Das ist zu spät geworden. Ich glaube, es ist die Balance zwischen Turniere, wie viele Tickets verkaufen. Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass die eine Day- und eine Night-Session machen. Ich glaube, dann muss die Night Session halt nicht 19.30 Uhr losgehen, sondern 18.30 Uhr und du hast statt 4 Matches in der Day Session nur 3. Ja. So, dann hast du die haben ja noch 2 weitere Plätze, dann mehr da. In Paris ist es jetzt besondere Bedingungen, weil wenig Plätze. Aber in Acapulco hat der Sascha ja bis mitten in, da war ja fast morgen, der konnte direkt zum Frühstück gehen, als er fertig war. Das ist zu oft zu spät geworden bei den Herren. Das muss man schon so sagen. Ich glaube aber, das ist jetzt gut, dass es im Gespräch ist, dann wird sich das auch verändern. Aber Tennis ist tatsächlich die Sportart, das müssen die Leute auch verstehen. Die Spieler müssen sich da auf wahnsinnig viel einstellen können. Du weißt nicht in der Regel, wann es genau losgeht. Dann kann es ja sein, es regnet. Dann gehst du auf den Platz, du hörst wieder auf und gehst wieder drauf, nicht, am nächsten Tag wieder. Ich glaube, die halten schon viel aus, die Spieler, aber das ist beim Jannik Sinner, war ja wieder ein Gesundheitsthema. Ja. Er hat gesagt, das Risiko ist zu groß, dass ich mich schwer verletze. Mhm. Und deswegen zieht er raus. Das ist ja nicht nur, weil er müde ist, weil er sagt, das spielt bei den Spielern die geringste Rolle, sondern das Gefahr der Verletzung ist zu groß.
Zwischenfrage, findest du das richtig, dass so auch als Zeichen, dass ein Jannik Sinner dann sagt, ich ziehe raus?
Also ich glaube nicht mal, dass er da jetzt so ein Zeichen setzen möchte. Ich glaube, was ist, er spielt und er reißt sich alle Bänder im Knie. Mhm. So, das ist ein richtiges Problem für ihn dann.
Ja.
Ja. Sagt er, die Gefahr einer Verletzung ist zu hoch, deswegen kann ich das Match nicht spielen. Also das ist ja immer Chancen und Risiken bewerten. Ja, also es gibt so Systeme wie Omega Wave zum Beispiel. Ja, da gibt es verschiedene, da wird im Körper alles Mögliche gemessen, über neuronale Wellen, die 4 verschiedenen Zyklen. Also da kann man genau messen, wie hoch ist dein Stress und so weiter. Da wird dir vorgegeben, in welchem Pulsbereich sollst du trainieren an dem Tag, damit das Verletzungsrisiko minimiert ist. Also man kann viel heutzutage vorausschauen oder berechnen. Und wenn ich gewisse Sachen dann mache, ist das Verletzungsrisiko hoch. Wäre das ein Grand Slam-Finale gewesen an dem Tag, hätte er gespielt.
Ja.
So, dann ist es Chancenrisiko. Da war das Risiko einer Verletzung zu hoch für ihn und deswegen hat er rausgezogen. Dass ihm das gestunken hat, der will ja nicht rausziehen beim Turnier. Der will das Turnier spielen und gewinnen. Das ist ein Masters. Aber er weiß auch, 2 Wochen danach ist Turin. So, und da ist es dann so die Entscheidung gewesen, ich kann nicht spielen. Ja, und das ist ja auch, das Match ist ja zu Ende und dann mit Physio, mit Presse, mit Essen, bis der Puls, also bis du schlafen kannst, das dauert ja auch noch ein paar Stunden. Also das sind ja noch was hinten dran kommt. Das Zeichen hat er dann dadurch bewusst oder nicht zusätzlich auch gesetzt, weil das halt eine Schlagzeile ist. Wenn er am nächsten Tag einfach spielt und 2-2 verliert, dann heißt es ja gut, hat sich halt nicht erholt und so wird jetzt viel drüber gesprochen. Das ist für mich der größte Unterschied.
Ja, sein Coach, Dan Cale, hat es ja dann auch nochmal öffentlich gemacht und schon gepostet, also der war auch ziemlich sauer. Und wenn wir jetzt aber mal weggehen von Spielern, das ist natürlich auch für die Fans, finde ich, Wahnsinn. Also es gab Bilder, wie tausende Fans mit Night-Session-Tickets da dicht gedrängt 3 Stunden lang vor dem Stadion standen, weil die halt erst um 10:30 rein konnten, bis die Day-Session beendet war. Die Hardcore-Tennis-Fans verzeihen dir das vielleicht, aber ich kann jeden verstehen, der das da nicht ganz so drin ist und danach sagt, ja, es war das erste und letzte Mal, dass ich zum Tennis gegangen bin. Also von der Seite, ja.
Ja, absolut, muss auch die Fans wirken. Ich glaube, so ein Zwischenpuffer wäre ein bisschen besser, dass wenn was gerade draußen mit Regen und so passiert, man das nicht verhindern kann. Nee. Das wird auch in Zukunft passieren, dass Matches spät beendet werden. In der Halle habe ich nur weniger Verständnis.
Ja.
Das muss man so klar sagen. Vielleicht schaffen sie es nächstes Jahr, gehen wir runter auf 3 Matches mit einer Option, gibt es ja auch, dass man vielleicht sagt, hier Option, wenn die 3 Matches bis 16.30 Uhr oder 17 Uhr beendet sind, spielt das Match, das auf Platz 2 angesetzt ist, auf dem Center Court, ansonsten fangen die 17.30 Uhr auf Platz 2 an.
Genau.
Müssen sich die Spieler halt dann drauf einstellen, kann der oder der Platz sein.
Ja.
Aber ich glaube, das wäre ihnen allen angenehmer, wie bis nachts irgendwann zu spielen.
Das Format ist halt nicht so richtig messbar, ne? Es war ja schon immer so. Das hat dann ja auch was mit TV und so. Also fürs TV ist das ja auch schwierig. Aber es gibt ja so erste kleine Überlegungen. Man will da nicht alles über den Haufen werfen. Aber jetzt zum Beispiel UTS fängt an, in Quartern irgendwas zu machen, damit es ein bisschen mehr messbar ist. Das wäre natürlich ein ganz anderes Tennisspiel. Da müssen wir jetzt nicht anfangen, glaube ich, da komplett drüber zu reden, weil es würde zu weit führen. Aber das ist ja so eine Grundproblematik, die sich durchzieht. Und wenn man über andere Sportarten nachdenkt, dann sind die meisten dann schon eher messbar. Und beim Tennis hast du das halt relativ wenig. Das ist, glaube ich, so ein Grundproblem.
Ja, aber ich bin beim Tennis Gott froh, dass es das nicht gibt mit Quarter und Zeit. Ne? Also wenn man jetzt mal vergleicht mit dem Fußball, führt einer 1-0 und dann geht's los mit auf dem Boden rumrollen und alles. Ja. Also ja, da gibt es Vor- und Nachteile. Ja, ich glaube, insgesamt, wie es beim Tennis ist, funktioniert ja vieles, muss man auch sagen. Also in Paris, das Stadion ist voll, die Leute kommen, sie wollen. Und ich glaube, da geht es jetzt dran, das nochmal zu optimieren, nicht grundsätzlich.
Genau, ich bin da völlig bei dir, wie du sagst. Ich würde auch nur, man kann die Ansetzung ein bisschen smarter machen, eben ein Match weniger in der Day-Session. Und dann ist dieses Problem, wie ich sage, wenn es mal eine Stunde länger dauert, ist ja kein Problem, aber es kann nicht sein, dass es jedes Jahr irgendein Match gibt, das halt bis 3 Uhr nachts geht. Und lass uns aber dann gerne noch kurz sportlich werden, weil zur Überraschung von keinem hat Djokovic das Turnier gewonnen, was seine Leistung aber nicht minder beeindruckend macht. Drückt der Eindruck, Sebastian, oder wirkt Djokovic jetzt bei seinen sporadischen Turnierteilnahmen aktuell noch fokussierter und noch schwieriger zu schlagen für den Rest? Wie wirkt das auf dich?
Ich glaube, Djokovic hat er hat vieles geändert, das muss man vorstellen. Der war alles schon gewonnen, mehr wie alle anderen, gewonnen in seiner Karriere und hat dieses Jahr entschieden, mehr Krafttraining zu machen. Also hat Muskeln zugelegt, hat seinen Turnierplan auf sich perfekt abgestimmt. Also in Paris grundsätzlich gab es immer wieder Überraschungen, weil es eine lange Saison nach Asien. Ich habe mich erinnert, Jack Sock zum Beispiel mal das Turnier gewonnen. Und Djokovic Asien ausgelassen, trainiert, hat dann Davis Cup Match noch gespielt in der Zwischenzeit und ist dann top vorbereitet gewesen für eben nochmal Paris und dann Turin. Ich glaube, wenn man sein Schedule angeschaut hat, was er dieses Jahr gespielt hat, hat er es hingekriegt. Und das ist ja sein eigentliches Ziel, für die Grand Slams topfit zu sein. Für die Masters davor ist so ein bisschen Einspielen für das Grand Slam. Er hat zwar Cincinnati gewonnen, aber dann davor, die Woche davor, glaube ich, weiß nicht, ob er gespielt hat oder nicht. Aber er hat viel angepasst. Ja? Ja. Also er hat ja auch in Rom, wenn ich weiß, ich muss mir da seinen Plan genau angucken, aber Grand Slam ausgelegt, da war er jedes Mal voll da.
Ja.
Also eigentlich in Perfektion gemacht. Und was ich am beeindruckendsten finde, aber dass, wenn man so erfolgreich war, über die ganze Karriere, dann bereit ist, an seinem System, wie gehe ich etwas an, noch weiter Dinge zu verändern und zu verbessern. Das, was ich mir wünschen würde von allen im Nachwuchs oder grundsätzlich, dass der alles gewonnen hat, sich weiter verbessern möchte und auf neue Situationen einstellt, weil er feststellt, ich werde älter, da ist es anders, ich muss umstellen, ich muss mich verbessern. Und allein, weil er das macht und das funktioniert, finde ich, ist die größte Leistung überhaupt. Mhm. Der will ja weitermachen. Das ist ja, das hat er einen Plan. Der macht es ja nicht nur für eine Saison, sondern okay, wie kann ich die nächsten 3 Jahre noch so spielen? Dafür muss ich das und das machen. Dann wird es entschieden und dann wird es knallhart durchgezogen. Und der Erfolg gibt ihm absolut recht. Also da kann man nur einen Hut von ziehen.
Absolut. Also ich stimme dir damit allen zu. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt die nächsten Jahre weitergeht, weil es ist so beeindruckend, was er dieses Jahr macht, aber man darf jetzt nicht vergessen, finde ich, also im Tennis haben wir ja viele Kurzzeitgedächtnis, aber aktuell macht er das, was Federer und Nadal im gleichen Alter gemacht haben, in dem Jahr. Djokovic hat aktuell eine 51-5 Bilanz und 6 Titel. Bei den Finals folgt vermutlich der 7. Aber Federer hatte damals im gleichen Alter am Jahresende eine 54-5 Bilanz und auch 7 Titel. Nadal vergangenes Jahr auch 35-3 mit 4 Titel, bis er sich in Wimbledon schwer verletzt hat, auch 2 Grand Slams gewonnen. Klar hat Djokovic jetzt noch 1 Grand Slam mehr in dem Jahr gewonnen, aber muss schon auch sagen, Federer hatte damals Nadal als Gegner, Murray auch noch ein bisschen und vor allem aber auch Djokovic bei 3 Grand Slams noch. Da hat Djokovic jetzt gerade schon ohne Federer und Nadal ein bisschen, ist das große Fressen für ihn, weil ich finde, nur Alcaraz ist aktuell bereit dafür, ihn ja bei Best-of-5-Matches in Grand Slams wirklich zu besiegen, aber ihm fehlt halt auch noch logischerweise mit 20 Jahren ein bisschen die Konstanz. Was du auch schon angesprochen hast mit der Entwicklung, das sehe ich schon auch so. Also ich finde ja gut, dass sich Djokovic auch offen sagt, dass er sich mental gegen die Jungs auch im Vorteil sieht. Und was ich da noch anbringen will, was du aber schon gesagt hast eigentlich, wie Djokovic sich einfach in dem Alter immer noch weiterentwickelt. Man wüsste nicht mal, ob jetzt dieser Djokovic gegen den 31-Jährigen, obwohl der körperlich vielleicht noch ein Tick stärker war, verlieren würde, weil er sich einfach in einigen Dingen immer noch weiter verbessert. Und da bin ich mir bei deinen ehemaligen Next-Gen nicht bei allem sicher, ob sie ihre 3-4 Jahre jüngere Version besiegen würden. Also Medvedev fand ich zum Beispiel bei den US Open 19 schon brutal stark. Da finde ich, hat er besser und deutlich konstanter serviert. Tsitsipas, ich meine, der gewinnt immer noch so viele Matches im Jahr, aber ich finde zum Beispiel, sein Return ist kein Stück besser als vor 3-4 Jahren. Immer noch ein Problem ist auch sein Sieg gegen Zverev, war jetzt der erste Top-10-Sieg in dem Jahr. Und klar, die haben sich schon auch in Bereichen, zum Beispiel Volleyspiel, ein bisschen verbessert. Schon klar, aber ich finde, dafür haben sie halt früher unbekümmerter gespielt und haben jetzt so mentale Narben angesammelt oder so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und klar ist Djokovic vielleicht auch zu gut, aber ist es trotzdem legitim, ein bisschen die Weiterentwicklung einiger zu hinterfragen, Sebastian?
Ich glaube, man muss aufteilen. Wenn man einmal nimmt, Federer, Nadal, Djokovic, das ist eine Nummer für sich.
Ja.
Also, das ist wie wenn ich beim Fußball jetzt jeden direkt mit Messi vergleiche oder Cristiano Ronaldo. Da muss man einfach sagen, okay, die sind halt dann nicht so gut.
Ja.
So, also ich glaube, das ist, würde ich den anderen jetzt auch nicht zu nahe zu treten. Aber eine Medvedev wird wahrscheinlich in seiner Karriere keine 20 plus Grand Slams gewinnen. Ja. Die nimmt man raus. Und dann hast du die anderen dahinter. Wenn ich jetzt den Medvedev mal isoliert betrachte, dieses Jahr hat eine unglaubliche Serie auf Hartplatz gehabt, Anfang des Jahres, hat in Rom Masters auf Sand gewonnen. Mhm. Also wenn ich nur seine Sandplatzleitung angucke über die letzten Jahre, hat es jetzt hingekriegt, einen Masters zu gewinnen. Und davor hat er gemeint, also Sand ist mal, also generell gar nichts. Das will er eigentlich auslassen. da hat er sich entwickelt. Hat er in seinen Top-Phasen 2019 natürlich unglaublich gutes Tennis schon gespielt? Ja, absolut. Gewinnt er gegen den, wenn er in seiner Topform ist und dann vielleicht nicht in seiner Topform heutzutage? Vielleicht verliert er auch das Match. Wie hat sich sein Spiel insgesamt entwickelt? Ich glaube auf jeden Fall, dass er eben auf Sand sich deutlich verbessert hat, auch von seiner Einstellung. Ich glaube, seine Hartplatz-Serie, gerade am Anfang dieses Jahr, hat für sich gesprochen. Dann ist aber auch so, Serien bedeuten immer, was machen meine anderen Gegner. Also, wer spielt bei den Turnieren mit? Gegen wen spiele ich? Medvedev Sinner hat eine unglaubliche Bilanz. Jetzt, glaube ich, dem letzten das erste Mal verloren gehabt. Ja. Davor, glaube ich, war 6-0. Alcaraz liegt ihm gar nicht, obwohl er ihn bei den US Open geschlagen hat. Ja. Da ist er dann auch, hat er aber dann auch wieder drauf reagiert. Ich glaube, er hat ein sehr einzigartiges Spiel. Also, wenn man von seiner Return-Position angefangen über seine Bewegungsabläufe. Und da holt er wirklich das Maximale raus und macht das sehr gut. Wenn du bei den Herren so lange erste fünf in der Welt bist, dann bist du eigentlich, also definitiv ein unfassbar guter Tennisspieler, weil es ist so schwierig, da hinzukommen. Deswegen insgesamt muss man sagen, wenn man so lange da ist, dann ist es schon mal sehr, sehr stark. Ja. Dieser letzte Schritt zu einem Djokovic, Nadal, Federer, wenn der dann nicht passiert, kann man ihm nicht übel nehmen. Der wird alles dran setzen, dass er das irgendwie hinkriegt. Aber es geht auch verdammt viel schlechter. Ja. Das sehe ich. Und dann muss man sehen, jetzt die anderen, die da drumherum sind, warum der letzte Schritt ist immer individuell. Also vielleicht holen die auch aus dem, was sie zur Verfügung haben, das Maximum raus. Ich glaube, Tsitsipas ist noch nicht am Maximum angekommen, was er erreichen kann. Gerade wenn du den Return angesprochen hast, da sehe ich auch Schwächen bei ihm. Also gegen gewisse Leute hat er immer große Probleme. Ja. Also gerade der Kick in seine Rückhand tut ihm sehr weh. Wenn ich in Madrid zurückdenke, wie Struffi gegen ihn gespielt hat, das hat eigentlich genauso spielt man gegen Tsitsipas und ihn auch geschlagen hat. Aber ja, insgesamt muss man da aber auch viel Respekt vorhaben. Schlechtes Jahr für seine Verhältnisse, war in einem Grand-Slam-Finale und steht Nummer 6 in der Welt. Also, wir haben ja einen Sascha in Deutschland, aber ich würde mir gerne die schlechten Versionen von ein paar anderen Ländern auch noch rüberholen. Also, hätte ich nichts dagegen, wenn der Tsitsipas in seiner schlechten Version für Deutschland spielen würde.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du Sascha schon ansprichst, lass uns kurz noch auf ihn blicken. Er hatte ja vergangenes Jahr die schwere Verletzung, deswegen war ich bei dem in dem Jahr auch immer recht vorsichtig, weil es heißt ja, man braucht schon die gleiche Zeit, die man ausfiel, um wieder voll da zu sein. Die ist jetzt vorbei inzwischen, diese Zeit. Ne? Hängt gefühlt noch ein bisschen fest auf starke Leistungen, folgen dann oftmals so ein bisschen unerklärlich, ja, schwächere. Habe jetzt nicht jedes Match aufgrund meines Urlaubs von ihm sehen können, aber in Paris fand ich ihn teils auch wieder ein bisschen zögerlich und passiv bei wichtigen Punkten wie Breakbällen. Es geht im Netz jetzt auch gerade so eine Grafik rum, wo drei Telegraph Reporter 2018 die Top 10 am Ende von diesem Jahr getippt haben. Und zwei von drei hatten tatsächlich Zverev als Nummer 1. Und ich bin froh, dass ich nicht mitgemacht habe, weil ich würde jetzt nicht, hätte nicht widersprochen, aber man soll halt im Tennis nicht mehr als ein Jahr vorhersehen wollen. Ich glaube nur, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Stufen bauen würde, wäre bei mir auf der ersten Djokovic, dich gefolgt von Alcaraz und auf der zweiten Medvedev und Sinner. Und auf der dritten würden dann sicher viele kommen und Sascha auch irgendwo dabei sein, vielleicht nicht ganz oben. Wie siehst du denn die Entwicklung? Was muss passieren, dass er wieder ein bisschen noch nach oben klettert? Er ist immer noch gut, also wir wirklich jammern auf höchstem Niveau. Aber trotzdem, er selbst hat ja auch noch diesen höheren Anspruch her und ja, Grand Slam-Sieg und so weiter. Und da, finde ich, ist er gerade ein bisschen weg davon.
Ja, ich muss sagen, ich habe in dem Welt ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbracht. War so ein bisschen, wo die Unterkunft war, also weg von der Anlage. Mhm. Und da hat er mir das mal gezeigt, auch mit seinem Fuß und so MRT-Bilder davon und auch vom Verlauf danach. Und das war schon heftig. Ja. Also das hat man einmal im Fernsehen gesehen, aber dann auch die Bilder und danach der Heilungsverlauf. Also muss man erstmal, finde ich, wahnsinns Respekt haben, wie er überhaupt zurückgekommen ist. Ja. Wenn man da mal die Jahresendranglisten anschaut von letztem Jahr, also da war er, obwohl er die halbe Saison komplett ausfällt, war er auf 12. Mhm. Ja. Ist Jahr davor war er auf 3. Und aktuell steht er 8. Jetzt hat er so eine schwere Verletzung gehabt und sein Drop war von 3 auf 12 und ist jetzt 8. Mhm. Also das muss man auch mal einordnen. Ja. Ja, ich finde, manche, die so eine Verletzung haben, die waren 3, dann hat er so gut gespielt in dem Jahr, ja, also bis Paris Halbfinale. Kann sein, dass es da ganz weit geht, ja, mhm, wird man nie wissen. Aber war dann in der Verfassung von seinem Level vom Tennis, wo es interessant gewesen wäre, wo geht es jetzt hin? Dann passiert die Verletzung und aus so einer schweren Verletzung, da hätte es auch sein können, dass er dieses Jahr 50 steht. Und er steht schon wieder erste 10 in der Welt. Mhm. Also das Jahr, natürlich hat er sich jetzt nicht dann in diesem Comeback-Jahr, nach auch wie der Heilungsverlauf war, dass er dann sagt, okay, ich komme aus der Verletzung zurück und mein Maßstab muss jetzt sein, ich muss auf die Stufe mit Djokovic und Alcaraz. Ach. Das ist zu früh. Das nächste Jahr wird das Entscheidende für mich. Also da dieses Jahr ist zurückgekommen, hat Turniere gewonnen. Hamburg hat ihm, glaube ich, unglaublich gut getan, den Titel zu Hause zu gewinnen. Das hat ihm nochmal einen Schub gegeben. War dann auch bei Grand Slams eben New York im Viertelfinale wieder, da das Match gegen Sinner, wo er in 5 Sätzen gewinnt. Das sind so alles Bausteine auf dem Weg zurück. Dann nochmal jetzt das Turin spielen, dann eine richtig gute Pause, Off-Season und dann das nächste Jahr. In dem nächsten Jahr, da ist dann ein anderer Maßstab, wird er auch selber setzen. Da ist dann das Ziel wieder ganz vorne anzugreifen, bin ich mir sicher. Und ich glaube, daran kann man ihn dann auch messen. Dieses Jahr aufgrund Verletzung einfach Respekt haben, wie er zurückgekommen ist. Nächstes Jahr hoffe ich für das gesamte deutsche Tennis, dass er da dann hoffentlich auch Richtung Grand Slam angreifen kann.
Oder es wird jetzt der ganz große Wurf bei den Finals. Wer weiß, er hat da gute Erfahrungen gemacht, ne? Und jetzt hat er es dann nochmal wieder reingepackt. Das wäre natürlich stark. Sebastian, ja, wir kommen mal so langsam ein bisschen jetzt zum Ende. Schon viele interessante Sachen dabei gewesen. 2 Sachen haben wir noch, über die wir mit dir sprechen wollen. Einmal natürlich die Meldung Becker und Rune. Das liegt jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Wochen zurück. Aber wir wollen deine Einschätzung da ganz gerne auch nochmal hören. Mein erster Gedanke war, als ich das gehört habe, gerade im mentalen Bereich könnte ich mir vorstellen, dass Becker mit seiner Art und mit seiner Art, wie er früher auf dem Platz gestanden hat, einem Hitzkopf Rune vielleicht hier und da schon auch irgendwie helfen kann. Das ist einfach nur so meine Vorstellung, wie das Ganze ablaufen kann. Was ich nicht so richtig sagen kann, ist, wie gut Boris Becker wirklich auf spielerische Dinge dann eingehen kann beim Tennis in der heutigen Zeit. Da kannst du vielleicht mehr zu sagen. Aber so ganz generell auch, was glaubst du, was kann bei dieser Zusammenarbeit entstehen?
Ich glaube, eins, darüber brauchen wir nicht groß diskutieren, dass Boris Becker ein unheimlicher Tennisfachmann ist. Mhm. So, also das definitiv. Mehrere Grand Slams gewonnen, also über seine eigene Karriere, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Dann hat er auch mit Djokovic erfolgreich gearbeitet, das darf man nicht vergessen, als Trainer. Da kann man vielleicht sagen, ja, aber Djokovic, nee, das muss man auch erstmal hinkriegen, mit einem Spieler Djokovic auch umgehen zu können und ihn zu führen. Und jetzt Holger Rune, das ist natürlich unglaublich interessant. Das ist auch für die Medien sehr ein interessantes Thema, ja, muss man auch sagen. Also da hat so ein bisschen jeder bekommen, was er will. Und jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, was Boris Becker selber erlebt hat in seiner Karriere, da geht es ja auch um andere Themen. So, Holger Rune ist ein junger Spieler, unheimlich bekannt jetzt schon geworden. Alle gucken auf dich, dein ganzes Leben verändert sich. Wie gehst du mit gewissen Sachen um? Wie gehst du mit Druck um? Ja, es ist so ein bisschen Führung. Ja, jetzt hat der Holger dann eine Freundin außerhalb vom Platz. Das verändert sich halt alles. So, und dann das Ganze, jemand zu haben, der Dinge durchlebt hat, glaube ich, hilft. Also das hilft definitiv. Dann kombiniert, glaube ich, ich kann mich erinnern, ich als junger Trainer war ein Match Julia Görges gegen Serena Williams, Wimbledon 3. Runde. Mhm. Und da haben wir auf, das war Court 1 damals. Ja, also nicht Center Court, Court 1. Dann habe ich davor mit Boris gesprochen und wollte nur mal so Sachen wissen, wie ist da so auf dem Platz? Ja, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Habe ich selber nicht gehabt und wollte mich auch selber weiterentwickeln und führe gerne solche Gespräche. Und dann hat er wirklich eine sehr gute Sichtweise auf Situationen. Also, wie gehe ich mit Sachen um? Wie ist es? Ein gutes Gespür. Und ich glaube, davon wird der Holger unheimlich profitieren können. Also, dann das Tennis, fachliche, technische, ganz detaillierte. Weiß nicht, habe ich nicht mich darüber ausgetauscht. Das kann ich da nicht bewerten. Aber selbst da ist ja auch noch der Lars Christensen dabei, den Holger schon über viele Jahre betreut hat. Also, das wird ja dann auch über verschiedene Bereiche verteilt im Team. Aber ich glaube, er bringt da wirklich definitiv Mehrwert rein. Und man wird es dann sehen, wie es sich entwickelt. Ja, und ob er den nächsten Schritt dann gehen kann. Weil bei ihm, er ist ja schon ganz oben dabei. Da geht es ja wirklich den Sprung. Sowas wie Ivan Dendl beim Andy Murray damals geschafft hat. Von oben dabei sein, bis den Sprung ganz nach oben zu machen.
Ja, also von mir ergänzend nur, also Rune ist auch sicher ein Typ, glaube ich, den Becker erstmal gut findet. Ich glaube, Sheldon wäre auch noch einer, so einer gewesen, aber der hat ja seinen Vater. Und die gelegentlichen Ausbrüche von Rune, das kennt Becker ja entweder von sich noch oder eben, wie Sebastian schon erwähnte, ja auch als Coach von Djokovic. Für Rune macht es absolut Sinn. Gut. Für mich persönlich macht doch alles mehr Sinn als Patrick Mouratoglou, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Bin ich sein größter Fan. Simona Halep sieht es inzwischen vielleicht ähnlich, wer weiß. Naja. Aber die ersten Wochen waren auch vielversprechend, fand ich. Also ob das jetzt schon Beckers Werk ist, wer weiß, aber er hat mental zumindest schon ein bisschen was erreicht, weil Rune hat ja davor Niederlage um Niederlage kassiert und dann in Basel direkt Halbfinale, auch in Paris gute Leistung gegen Djokovic gezeigt. Also ich hoffe, das war ja noch nicht festgestanden, dass die auch 2024 weitermachen. Für Becker, ich meine auch, keine Ahnung, ob das ein kleines Risiko ist, ich sehe es auch eher als Chance, weil, was Sebastian schon angesprochen hat, einige behaupten ja gut, Djokovic, der hatte ja auch Weida und der war eh so gut, aber sehe ich genauso wie Sebastian, also ich glaube, dass Becker Djokovic gerade bei großen Matches sehr geholfen hat, ihn noch ein bisschen am Netz variabler gemacht hat, offensiver, was ihm alles zugute kommt. Gut, den Überkopfball, den wird ihm keiner mehr beibringen können, aber ansonsten, Djokovic ist so gut, der hätte auch sonst, glaube ich, noch viele Grand Slams gewonnen, aber ich glaube schon, dass er nicht die Anzahl hätte ohne Becker, die er jetzt hat. Also die Sache ist, Rune ist natürlich noch nicht ganz da, wo Djokovic war, als Becker ihn übernommen hat. Hier ist schon noch ein bisschen mehr Aufbauarbeit nötig, glaube ich persönlich. Und das macht spannend auch, wenn es Becker schafft, wirklich aus Rune in den nächsten 2-3 Jahren Grand Slam-Sieger zu machen, dann glaube ich, dass er danach schon einer der begehrtesten Coaches auf dem Markt ist. Funktioniert das Projekt nicht, wird jetzt manche vielleicht wieder sagen, okay, lag doch an Djokovic. Aber ich sehe dann halt, dass es vielleicht bei Becker einfach, ja, ich glaube schon, dass er den letzten Funken so entzünden kann, um das volle Potenzial zu entfalten. Die Frage ist eben, ist Rune schon so weit oder wie Sebastian auch erwähnte, er hat ja auch noch einen anderen Coach. Es ist ja nicht so, dass jetzt alles Becker machen muss. Er ist der Supercoach, der auch bei ausgewählten Turnieren dabei ist. Deswegen, wie Sebastian schon sagte, für uns Medien auch interessant. Deswegen, ich werde es mit Interesse verfolgen. Letzte Frage an dich jetzt.
Ja, ich habe eine Frage. Okay. Das höre ich immer wieder in Medien. Was ist ein Supercoach?
Ja, also wurde nicht von uns kreiert, wir haben es übernommen. Das ist, wenn jemand als Spieler schon erfolgreich war und dann ja gerade zu so ausgewählten Turnieren irgendwie noch dazu stößt. Ist eigentlich ein dummer Begriff, aber ja, eigentlich unfair gegenüber euch anderen. Aber
ich frage mich das immer. Also ja, ja. Ich höre das viel und ja. So und wird immer gesagt, es ist für mich ist so, also aus meiner Sicht, ja. Es gibt Trainer. Also man kann es aufteilen. Es gibt einen Development-Trainer, das ist Technik erlernen, also jemand Technik beibringen, wie du Riccardo Piatti beim Yannick Sinner. Ja. So, dann kannst du Tour-Coach, wie lebe ich auf der Tour? Also Taktik, wie sind die Bedingungen, worauf muss ich achten, wie gehe ich mit Themen drumherum noch um? Ja? Und dann geht es so, das Dritte ist, ich habe diese Situation als Spieler erlebt. Ja? Und dann ist so, muss man aufteilen, als Spieler, was fehlt mir? So, also ich habe Spieler dann zum Beispiel, wie ist es, was fehlt mir hinten raus Grand Slam zu gewinnen? Was haben die gemacht, die einen Grand Slam gewonnen haben? Dann kann die Erfahrung helfen. Ja. Hat aber nichts zu bedeuten mit diesem über Taktik oder eben Entwicklung dahin, von dem Technischen. Und dieses Supercoach ist ja dann so gemeint, nichts dagegen, die ehemaligen Spieler, die erreicht haben, bedeutet ja nicht, dass es ein Supercoach ist. Nee. Es gibt
Also das ist, ein Add-on eher, glaube ich. Ich sehe das als Add-on, so zu den ausgewählten Turnieren, dass man da dann noch jemanden mit dazu holt, sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist eher, welchen Bereich, wo will ich mich verbessern? Ja. Also, wenn Boris Becker mir im mentalen Bereich helfen kann oder in dem, darüber machen sich die Spieler Gedanken, kann mir in dem Bereich helfen, dann hole ich den dazu. Ich glaube nicht, dass die da sitzen und sagen, ich brauche jetzt einen großen Namen. Oder sowas. Also muss man bei Medvedev nachgucken. Ja? Also mit dem Gilles arbeitet wunderbar, ist für mich jetzt ein Supercoach. Ja? Ja. Also Louis Caillé, unfassbar guter Trainer, kennt in der großen Öffentlichkeit nicht viele. Ja. Das ist nur so aus meiner Sicht, aber ich glaube, das ist so.
Ich glaube, man darf das nicht zu wörtlich nehmen, das super, weil andere Coaches sind auch super. Ich glaube, darum geht es da eher dann das nicht.
Nein, gar nicht anderen absprechen, absolut nicht, sondern auch gerade Becker, Lendl, gibt es mehrere, Ferrero, die gucken immer Spieler, welche Schwachstellen habe ich mich, wo muss ich mich verbessern, wer kann mir helfen. Ja. Ich glaube, Pereriba bei Gokogov, unglaublich, gerade mit der Vorhand. War sicher nicht Brad Gilbert für Washington, der in Washington angefangen hat. Ja. Also da habe ich mich mit anderen drüber unterhalten, ehemaligen Spielerin, die auch in Deutschland für Fernsehen immer wieder was macht. Ja. und ja, auch gemeint, ja gut, der kommt gerade hin. Also da war die Vorhand jetzt nicht besser geworden, von zwei Wörter sagen. Also muss ein bisschen vorsichtig sein.
Da hatte ich auch das Gefühl. Aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei ESPN danach. Was, ESPN oder CNN? Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Danach wurde sogar von irgendjemandem Moratoglu als Coach interviewt, um Gokogovs Erfolg zu erklären. Das war noch weniger der Fall.
Ja, ich meine, der nennt sich ja, glaube ich, wie heißt er? The Coach.
Ja.
Also ich glaube, wenn Guardiola sich nicht der Coach nennt beim Fußball, sollten andere das nicht machen.
Ja, sehen wir ähnlich. Aber Dennis notiert ja nicht Supercoach über den Titel auszuwählen. Nein, hatten wir nicht vor. letzte Frage, Sebastian. Deine Zusammenarbeit mit Emma Raducanu hat ja geendet, als die sich auch operieren lassen musste. Was traust du ihrem kommenden Jahr zu und wie geht's denn bei dir beruflich weiter? Sehen wir dich bald da wieder auf der Tour.
Emma, erstmal wünsche ich ihr, dass sie auf jeden Fall gesund bleibt. Ich glaube, das ist das absolut Wichtigste. Und dann ist ja die Erwartungshaltung an sie insgesamt sehr hoch. Also das habe ich auch mitbekommen in meiner Zeit, als ich dort war, gerade in England, ist eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Ist natürlich auch klar, wenn man so jungen Grand Slam gewinnt. Ich glaube, sie ist noch wahnsinnig jung, man muss ihr ein bisschen Zeit geben, dass sie sich entwickeln kann. Jetzt hoffentlich nach der Verletzung dann auch in Ruhe und dann ist vieles möglich, aber das muss man abwarten. Also das war eine schwere Verletzung zurück, wenn ich vergleiche mit Sascha, schwere Verletzung zurückkommen, muss man ihr Zeit geben, aber dann hat sie mit Sicherheit die Möglichkeiten, viel in ihrer Karriere noch zu erreichen. Und dann zu mir persönlich, ich habe gerade verschiedene Dinge. Also ich habe jetzt mit verschiedenen jüngeren Spielerinnen hier in Deutschland was gemacht, weil ich eben auch mehr zu Hause sein möchte oder wollte in der Zeit, ein Haus renoviert, hier viel zu tun gehabt und habe Angebote gehabt von der Tour, eigentlich direkt weiterzumachen. Damals habe ich aber abgelehnt, will auch nichts überstürzen. Also wenn man dann so unterwegs ist, ist auch viel Verzicht, den man hat als Trainer, darf man nicht vergessen. Viel von zu Hause weg, macht mir aber auch sehr viel Spaß. Aber jetzt habe ich auch wirklich die Zeit genossen, zu Hause zu sein. Ja. Deswegen, ich habe jetzt auch Gespräche, was Richtung Tour geht. Wenn was wirklich passt und es interessant ist und man dann zusammenkommt, dann kann sein, dass ich das mache. Ansonsten kann es aber auch genauso sein, dass ich erstmal mehr zu Hause was mache. Weil ich habe ich bin noch jung. Also ich habe noch Zeit, ja.
Eine Frage noch, wie hat dir das Kommentieren eigentlich gefallen? Das war ja für dich auch so mit das erste Mal, ne, was wir da zusammen machen durften. Ich persönlich fand es richtig gut, weil es sehr ein fachlicher Blick war, sehr technisch auch. Wie hat dir das gefallen?
Kommentieren war auch eine Sache, die ich dann mal machen wollte. Also ich wollte mal ein bisschen auch andere Sachen ausprobieren, die ich davor noch nicht gemacht habe. Also Kommentieren an sich macht mir auch Spaß, ja. Aus meiner Sicht ist es dann, während dem Kommentieren kann man nicht wirklich ins Detail, wie ich es gerne machen würde.
Das wird zu lang dann,
Ja, das geht dann da nicht, aber es ist sehr interessant, Was mir ehrlich gesagt beim Kommentieren fehlt, ob jetzt Alcaraz oder Rune gewinnt, ist mir im Endeffekt egal. Also weißt du, da passiert nichts. Wenn da bist beim Turnier, dann hast du die Anspannung, dann so Nervenkitzel, Vorbereitung auf das Match. Ja. Ja, auch wenn du dann verlierst oder gewinnst, aber du durchlebst das Ganze viel intensiver, wie wenn du dann neutral bist. Ja. Das ist so, was ich vermisse. Also das ist wirklich dieser, wie Nervenkitzel, so den Kick. Du arbeitest was hin und dann wirst du knallhart bewertet, Sieg oder Niederlage.
Ja.
Und dieses immer wieder. Auf der anderen Seite aber auch entspannter, muss man sagen, wenn man nicht so direkt involviert ist. Ja, dann kannst du es vielleicht mehr genießen, neutraler, freust dich an einem guten Match. Ansonsten, wenn du da Trainer bist bei dem guten Match, dann ist natürlich, freust du dich, ist ein gutes Match ist, aber das ist ja, da bist du so im Tunnel drin, das nimmst du zum Teil dann gar nicht wahr. Da bist du dann, das ist halt anders. Ja.
Ja, super, Sebastian. Dann vielen Dank für deine Zeit, war sehr interessant.
Ja, danke euch auch.
So, wir hoffen, euch hat das Interview mit Sebastian Sachs gefallen. Eine Sache hatten wir noch vergessen, die will ich jetzt kurz mit Dennis noch besprechen. Australian Open Turnierdirektor Greg Tiley hat ein bisschen Mitte Oktober für Aufsehen gesorgt, als er gesagt, er habe mit Nadal in den vergangenen Tagen gesprochen und er könnte exklusiv verkünden, dass dieser bei den Australian Open 2024 zurückkehren wird. Ich war im ersten Moment baff, weil ich zuvor auch schon Aussagen von Nadal gehört habe, dass er immer noch Schmerzen beim Spielen haben und auch die Trainingsvideos sahen noch nicht so aus, als wäre er sich da schon sicher. Im zweiten Moment habe ich mich dann erinnert, hey, es ist Greg Tiley. Ja, und die uns länger hören, wissen, dass ich auch nicht sein größter Fan bin, aber insofern hat es mich nicht sehr überrascht, als Nadal dann kurz darauf sich auf Social Media gemeldet hat und erklärt hat, ey, er schätze das Vertrauen von Tiley, aber er könne das nicht bestätigen. Wie hast du denn das hin und her verfolgt oder aufgenommen? Ein bisschen unglücklich fand ich es ja schon.
Ja, er ist ein Geschäftsmann, ne? Ich musste direkt irgendwie daran denken, damals auch die Geschichte mit Novak Djokovic und so. Ja. Ich glaube, wenn Nadal da wirklich hinkommt und grünes Licht gibt, dann erfahren wir das zuerst irgendwie aus seinem Mund. Und ich glaube, es wäre schön aus der Sicht von Greg Tiley, das so behaupten zu können. Und das würde ihm sehr gut schmecken. Und er verändert ja auch das Turnier und gibt uns einen Turniertag mehr und tut und macht. Aber ich glaube, bei dieser Nachricht, da musste der gute Rafa ihn dann doch nochmal so ein bisschen ausbremsen.
Ja. Also ich verstehe auch, dass man das Beste für sein Turnier will und da möglichst viele Leute anlocken. Nadal wäre ein riesiges Zugpferd, klar. Und ich halte Tiley per se auch nicht für einen schlechten Turnierdirektor. Er hat die Australian Open über all die Jahre schon nach vorne gebracht, definitiv. Aber in den letzten Jahren war es halt dann teils ein bisschen unglücklich. Du hast das Djokovic-Fiasko angesprochen im Vorjahr. Da hatte er schon seinen Anteil, würde ich mal behaupten. Mhm. Es ist nicht das erste Mal, dass er solche Spielankündigungen wie jetzt bei Nadal macht. Und die Tennis-Fans ja de facto schon eiskalt anlügt. Also ich empfehle einfach nur euch, wenn ihr irgendwie Australian Open Tickets plant zu kaufen, macht das nicht aufgrund seiner Worte, die würde ich dann ein bisschen doch mit Vorsicht genießen. Ich fand es gut, dass Nadal das jetzt mal auffliegen hat lassen. Er hat sogar netter formuliert, als ich es hätte, aber es passt schon so. Das soll es für heute auch gewesen sein. Wir hoffen, dass wir nächstes Mal wieder auch mehr über Sportliches reden können. Wir melden uns jedenfalls bereits in 2 Wochen mit der Analyse der ATP-Finals wieder und schauen natürlich auch, was Deutschland beim Billie Jean King Cup geschafft hat. Danke fürs Zuhören heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder iTunes und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.